Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Auf ihrem YouTube-Kanal Breeding Unicorns entführt sie ihre Zuschauer wöchentlich in verschiedene Fashion-Welten. Heute ist Melissa Lee zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler. Melissa Lee ist ganz schön beschäftigt. Wenn sie nicht auf Viva moderiert oder asiatisch angehauchte Mode entwirft, inspiriert die Berlinerin ihre Follower im Netz mit quietschebunten Style- und Schminkideen. Auf ihrem YouTube-Kanal Breeding Unicorns, brütende Einhörner also, gibt die Designerin Do-It-Yourself-Tipps für die Nähstube. Neben Bastelanleitungen für einen Meerjungfrauenschwanz oder Plüschhäschen-Pantoletten lernt man bei ihr auch, wie ein 3D-Fruchtgummidrucker funktioniert. Heute ist Melissa Lee zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Dann am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wenn ihr das nicht auf die Reihe gekriegt habt, dann kriegt ihr trotzdem noch eine Chance. Zwar ohne Musik, aber mit den ja viel, viel wichtigeren Gästen, die hier jede Woche zu Gast sind. Nämlich im Internet über Soundcloud, iTunes, diese ganzen Kanäle, die ihr alle kennt. Alle Infos dazu natürlich unter fluxfm.de. Heute ist Melissa Lee zu Gast und mein Name ist Johnny Häusler. Die Baby Shambles mit You Talk. Und jetzt quatsche ich auch noch über Pete Doherty rüber. Frechheit, macht man eigentlich nicht. Herzlich willkommen, Melissa.
Hallo.
Schön, dass du hier bist.
Jo, ich freue mich.
Du gehörst zu diesen Personen, die ich ursprünglich aus dem Internet kenne. Das ist ja wie das heute so ist. Woher kennst du den oder die aus dem Internet? Und zwar über YouTube.
Genau, da kennen mich die meisten tatsächlich hier. Ursprünglich bin ich aber eigentlich Modedesignerin, aber jetzt kennen mich viele Leute über meinen YouTube-Kanal Breeding Unicorns oder ich moderiere auch bei Yamtamtam. Da kenne ich auch viele her. Da koche ich.
Was ist Yamtamtam?
Das ist ein Kochkanal von Edeka und dort habe ich mit Kochen gelernt.
Das ist dann so der Weg, wie man als YouTuberin oder YouTuber, fangen wir mal ganz von vorne an. Breeding Unicorns ist dein Kanal, in dem es schon um die Sachen geht, die du als Designerin machst, ne?
Genau, aber ich bastel auch viel, zeig den Leuten, wie sie das eine oder andere nähen können oder zusammenkleben. An Halloween gibt's dann nur Halloween-Videos und sehr viel Popkultur. Also ich spiele viel zu Hause, gucke viele Comics an und das wird dann da auch verarbeitet.
Und das ist schon alles so, das hat schon eine Basis in der japanischen Popkultur, kann man so sagen?
Auf jeden Fall. Also irgendwann in sehr früher Jugend habe ich mein Herz an Japan verloren und das spielt immer rein. Also man kann mich jetzt nicht sehen, aber würde man mich sehen, würde man vielleicht auch drauf kommen.
Also ich würde es gerne, man kann es relativ gut beschreiben. Wir haben gerade das Foto für die Webpage gemacht und als du deinen Mantel ausgezogen hast, ging so ein Raunen durch die Redaktion, weil du trägst ein schwarzes Kleid und da drauf gedruckt ist ein weißes Skelett.
Genau, weil es ist Oktober und für mich ist der ganze Oktober Halloween und deswegen trage ich nur gruselige Kleidung.
Machst du das tatsächlich den ganzen Oktober?
Ja, ich ziehe das eiskalt durch.
Und ist das jetzt selbst gestaltet?
Nee, das habe ich gekauft. Bei Designern ist es so, wenn man 8 oder 10 Stunden im Atelier hockt, hat man selten Bock, noch was für sich selber zu machen.
Ist das so?
Ja, das ist leider so.
Jetzt hast du gesagt, die leuchtet das im Dunkeln?
Nee, leider nicht.
Verdammt. Das könnte man aber machen.
Ja, ne? Vielleicht drucke ich mir das nochmal selber bei mir im Atelier und dann leuchtet es auch.
Mit dieser fluoreszierenden Farbe.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was jetzt der Fachausdruck ist, aber ich glaube, es war schon dicht dran. Jetzt hast du gerade erzählt, die japanische Kultur hat dich ziemlich früh erwischt. Kannst du dich noch daran erinnern, wann und wieso und was dich fasziniert, wollen wir natürlich wissen.
Ich saß wie viele andere in meiner Generation früh vorm Fernseher und auf RTL 2 lief damals nicht nur Trash, sondern da liefen auch viele coole Animes, Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball. Und das hat mich einfach so krass ins Herz getroffen, diese Ästhetik und dieses bunte Zeugs und alles war so aufgeregt und das war eine Sache, die mir immer in Deutschland gefehlt hat, weil hier immer alles so ein bisschen grau und ernst ist und selbst wenn wir versuchen witzig zu sein, ist es immer noch ernst.
Hm. Ja. Das war jetzt mein Versuch, witzig und ernst zu sein, aber das stimmt. Wir steigen da gleich nochmal ein bisschen weiter ein, weil es natürlich nicht nur, wir reden auch gleich nochmal über deine YouTube-Kanäle, aber es geht ja nicht nur darum, dass du dann auf YouTube damit arbeitest und davon was weitergibst von dem, was du tust und was japanische Kultur für dich bedeutet, sondern das hat ja alles inzwischen, ist das ja ins echte Leben übergeschwappt und. Also es gibt viel zu erzählen erstmal, aber Alice Merton. Zu Gast im Studio ist Melissa Lee. Ich habe vorsichtshalber nochmal gefragt, L-Doppel-E, dass man es Lee ausspricht, und du hast gesagt, immer wie Bruce Lee, was dann ja auch Sinn macht. Als du gerade erzählt hast, dich haben diese Anime so ins Herz getroffen, als du die gesehen hast, wie alt warst du da ungefähr?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube so 6.
6?
Ja.
Okay.
Ich war noch ganz klein.
Okay. Für mich ist das ja auch ein Faszinosum. Ich liebe ja Comics und Comic-Kultur, muss aber zugeben, dass ich in Mangas und Anime nie so richtig reingekommen bin, obwohl es so ein paar Spielfilme gibt, die ich dann doch sehr, sehr großartig fand, deren Titel ich jetzt nicht im Kopf habe.
Studio Ghibli bestimmt, das ist der Klassiker, mit dem die meisten Europäer in Berührung gekommen sind. Ghost in the Shell war gerade Thema dieses Jahr.
Da kenne ich nur als Comic.
Ah, wow.
Ja, habe ich die verfilmt, und das habe ich tatsächlich sehr früh schon gelesen, vor vielen, vielen Jahren. Und die Verfilmung habe ich mich noch nicht getraut.
Ich fand es tatsächlich ganz cool. Also es wird natürlich immer gehatet. Man sagt ja auch immer, Animes verfilmt man nicht, weil die Community einfach so hasserfüllt ist, was das angeht, und weil es so viel blöde Sachen schon gab. Aber ich fand es tatsächlich gut umgesetzt. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, es waren Amerikaner und deswegen gibt es viel Ballabum und alles ist sehr auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Aber ich finde, sie hätten es schlimmer machen können.
Okay. Ich mag ja auch Scarlett.
Ja, jeder mag Scarlett. Das ist so
nee, gar nicht. Nur ich mag die.
Mag sie auch nur dich?
Ich lade sie einfach mal hier ins Studio ein und dann finden wir das raus. Du hast erzählt Breeding Unicorns, um bei dem Kanal noch kurz zu bleiben. Irgendwie, da geht's auch um dich als Modedesignerin. Du gibst Tipps, wie kann man Sachen selber basteln. Das ist schon diese Do-it-yourself-Kultur, die ich eher so noch aus der Punkrock-Zeit kenne, ist schon auch großer Teil von dem, was man so, wir können ja jetzt schon mal den Begriff Kawaii fallen lassen.
Ja.
Steht für was?
Das ist das japanische Wort für süß oder niedlich, aber es ist nicht nur ein Wort, sondern auch ein Stück Lebenskultur, Mode, Musik.
Wir sind abgelenkt. Die Kollegen im Studio neben uns machen Faxen. Egal. Die machen Faxen, wir machen weiter. Also es steht eigentlich, heißt es süß, aber es steht für diese gesamte Kultur rund um das, was du gerade beschrieben hast.
Genau, also man kann das am besten mal googeln. Ne? Ich finde, so sehr visuelle Sachen sind immer schwierig in Worte zu fassen.
Das stimmt.
Aber ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich jeden Aspekt meines Lebens schön machen möchte und niedlich. Selbst, dass mein Seifenspender aussieht wie ein kleiner niedlicher Pudel. Aber natürlich auch immer ist es wie beim Essen. Chips, Cola, süß, salzig. Es muss auch immer ein bisschen was Gruseliges dabei sein, weil sonst nur niedlich macht keinen Sinn.
Ist das diese Kombination, die viele Leute fasziniert an dieser gesamten Kultur? Das ist schon, also es gibt ja schon immer Brüche. Es ist, man denkt immer so, man sieht diese Einhörner und die Regenbögen und alles ist pink und fluffy und so. Aber es gibt ja doch auch häufig Brüche. Also ich habe, wir kommen nachher noch auf das von dir, von euch veranstaltete Kawaii Festival, was gerade stattgefunden hat, zu sprechen. Und da fiel mir schon auf, dass diese Szene, die Community nicht nur süß und niedlich ist, sondern da mischt sich schon auch so ein Gothic-Aspekt teilweise mit rein.
Genau, auch sehr viel Gore. Also man hat auch oft Mädchen, die total süß aussehen, aber dann tragen die halt eine Augenklappe, wo Blut rauskommt. Oder eins die Mittel von mir sind ganz oft Augäpfel, die dann irgendwo rangemacht werden, oder Puppenarme oder so. Es ist ja auch ein Stück weit Rebellion gegen die Gesellschaft und ein Stück weit auch Kritik, die Ernsthaftigkeit des Lebens nicht so sehr ernst zu nehmen.
Ist es nur das oder auch noch mehr?
Ja, es gab nie so richtig eine Ideologie. Also ich sage immer, Punk im Herzen kann man auf verschiedene Arten ausleben. Mhm. Nicht nur mit, ich rasiere mir jetzt einen Iro, obwohl ich den auch schon hatte. Aber alles, was anders ist und was von der Gesellschaft normal verurteilt wird, ist für mich Punk.
Okay.
Und in dem Fall ist Kawaii auch Punk. Und das leben wir ja bei mir auch im Laden. Also einer meiner bestlaufendsten Prints auf Pullovern ist Kawaii as fuck.
Okay.
Also Kawaii Offensive, sagen wir dazu.
Okay, wir lernen einiges und ihr lernt noch mehr, wenn ihr weiter hier zuhört. Hören aber jetzt erstmal einen der Songs, die du dir ausgesucht hast für diese Sendung. Das hier ist Lily Allen. K-Pop sprechen wir auch nochmal an. Hat aber jetzt damit nichts zu tun. Lily Allen, Heart Out Here. Melissa Lee ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über Kawaii, Kultur, Mode. Wir reden über deine YouTube-Kanäle, die haben wir jetzt wieder so weit, jetzt kam dein Laden noch rein, jetzt müssen wir ein bisschen ordnen. Also es gibt Breeding Unicorns, den Kanal, der, das ist ja die Währung bei YouTube, wie viele Abonnenten hat?
Ich glaube so 130.000.
Mhm. Und das heißt, wenn du ein neues Video machst, wie häufig machst du die?
Ich versuche ein bis zwei die Woche zu machen, klappt nicht immer so, wie ich möchte. Auch manchmal, weil ich einfach so viel zu tun habe. Aber im Schnitt sehen das dann so wahrscheinlich 20.000 bis 40.000 Leute.
Wenn du sagst, ein bis zwei Clips die Woche, also wie lang ist ein Clip in etwa durchschnittlich?
Ganz unterschiedlich, also so 6 bis 10 Minuten.
Aber das ist ja doch eine Menge Arbeit. Also ich meine, aufnehmen, schneiden, inszenieren, vorher vielleicht sich auch mal den ein oder anderen Gedanken machen, worum es geht.
Ja, das Problem ist, DIYs sind halt super aufwendig, weil man muss es ja dann in echt basteln. Es ist man kann nicht so viel vorbereiten, weil die Leute müssen ja sehen, wie man es macht. Und also drehen tut man manchmal schon so 2 Stunden. Und dann muss man das runterschneiden, was mir sehr schwer fällt, weil ich ja, wie gesagt, Modedesignerin bin und nicht Cutter. Manchmal tausche ich dann mit meinem Freund, ich mache Abendessen, er schneidet mein Video dafür. Bei dem geht das alles schneller.
Und er kann das, der Flo? Das wissen wir. Der kann das sehr gut. Und dann sind da am Ende diese 6 Minuten und 20, 30, 40.000 Leute und teilweise auch mehr, die sich das angucken. Und bist du dann jemand, der dabei sitzt? Ich meine, YouTube ist ja wirklich auch so eine abgeschlossene Online-Welt. Bist du dann jemand, der dann auch alle Kommentare konsumiert und darauf reagiert? Oder sagst du, nee, will ich gar nicht lesen?
Doch, ich lese immer alle, aber ich kann gar nicht auf alle reagieren, weil manche Fragen sind auch so dumm, da denke ich, da beantworte ich nichts. Das macht schön Google, das müsst ihr lernen.
Liebe Kinder.
Liebe Kinder, und Hate-Kommentare lösche ich nicht, aber ich beantworte sie auch nicht, weil das hat mir meine Psychologenschwester beigebracht, schlechtes Verhalten sollte nicht honoriert werden, in welcher Form auch immer.
Da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen, alle da draußen. So ist das nämlich. Auf Negatives gar nicht erst eingehen. Und jetzt hattest du erwähnt, es gibt dann auch noch diesen gesponserten Kanal, wo es eher um Kochen, um Rezepte und so geht. War das so, also schaltest du Werbung auf YouTube bei Breeding Universe?
Ich schalte Werbung, ja. Ich mache auch Product Placements, aber ich kennzeichne das auch immer. Und meine Community ist da sehr, sehr offen. Die wissen auch, ich muss Geld mit irgendwas verdienen. Mit der Mode in Deutschland Geld verdienen ist sehr schwer. Deswegen ist es ganz gut, dass da das zweite Standbein ist. Und ich finde da auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Man muss halt gucken, dass es zu einem passt und man soll die Leute nicht verarschen.
Das ist ja ein großes Thema gerade auch bei diesen ganzen Marketingfirmen, Influencer. Ich schreibe mir das mal kurz als Stichwort auf, damit wir da auch noch drüber reden. Bleiben aber jetzt nochmal bei den Sachen. Aber dann hast du irgendwann gedacht, okay, da muss irgendwie bei der ganzen Arbeit, die ich damit habe, muss irgendwie auch ein bisschen was reinkommen. Und dann ist da ein Unternehmen, eine Supermarktkette auf dich zugekommen? Oder hast du gesagt, ich suche mir jemanden?
Die sind tatsächlich auf mich zugekommen. Und es war ganz witzig, weil ich eigentlich nur so Mittel kochen konnte. Und wir sind ja 3 Personen im Team. Felicitas Thehn, die tatsächlich Köchin ist. Und Felix von der Band Future, auch YouTuber, aber vorrangig Musiker. Und die beiden konnten natürlich, Felicitas als Köchin konnte sehr gut kochen, Felix konnte auch ganz gut kochen. Und ich bin so ein bisschen die, die es eher witzig macht. Ich bin der Comic Relief und wenn ich es kann, dann kann es halt jeder.
Okay. Und hat das dann den Effekt, dass Menschen dann sagen, ach, ich habe das nachgekocht und
ja,
das ist super?
Ja, total. Also es gibt auch viele Leute, die Sachen nachbasteln und nachkochen und mich freut das total, auch wenn Leute zu mir kommen und sagen, wegen dir habe ich mir eine Nähmaschine gekauft, zu Weihnachten habe ich die geschenkt bekommen oder was auch immer. Oder ich habe wegen dir mit Basteln angefangen, ist das größte Kompliment, was man mir machen kann, wenn ich es schaffe, Leute zu positiven Sachen zu inspirieren.
So ist das. Wir hören jetzt die japanische Version eines Songs, den ich nicht kenne, nämlich von einer Band namens Twice, musst du mir was zu erzählen.
Ja, der Song heißt Titi. Das ist ganz witzig, weil wenn man die Zeigefinger nach unten macht und die Daumen ausstreckt und neben seinen Kopf 2 T's macht.
Ich mach das mal.
Genau, ihr könnt das nicht sehen, aber dann sieht es aus, als würde man weinen. Es ist der Wein-Emoji.
Ach so.
Und deswegen haben sie das Lied so genannt, weil sie, I'm like Titi, also ich weine und bin traurig, aber es ist ein sehr fröhlicher Song.
Aber ist es eine japanische Band?
Nee, es ist eigentlich eine koreanische Band, aber zur Volksverständigung singen sie jeden Song auch auf Japanisch ein, um die Zielgruppe zu erweitern. Sehr schlau.
Bevor wir Twice gehört hatten, haben wir darüber geredet, hast du gesagt, so wenn man die über diese Emojis, und da gibt es ja auch große Unterschiede, ne? Also ich habe ja das im Internet so angefangen, dass man dann noch irgendwie so Doppelpunkt, Klammer zu irgendwie für einen lachenden Smiley hat, dann kamen irgendwann die Emojis als Bildchen richtig, die wir jetzt alle kennen. Jetzt wird eingeführt, dass man das mit Gesichtserkennung auch noch selber animieren kann und so. Und aber die japanischen Emojis, die waren immer anders.
Ja, die sehen ganz anders aus als unsere, weil die, glaube ich, diese ganzen Satzzeichen ganz anders sehen als wir. Und für die das abstrakter ist, sind die viel freier in dem, was sie bauen können. Und deswegen haben die total witzige Emojis.
Wie oft warst du in Japan?
3-mal war ich jetzt.
Krass.
Ja, immer ein bisschen starke Vermissung.
Was machst du, wenn ihr wart jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, ne?
Genau.
Wart ihr wieder da? Wie lange war das?
Das war nur für 2 Wochen, weil auch wenn ich Japan immer vermisse, vermisse ich auch immer Berlin. Ich bin immer jemand, der sehr von Heimweh geplagt ist, egal wo ich bin. Nach 2, 3 Wochen bin ich immer so, ich will nach Hause. Total peinlich, wie so ein Kind, aber ist irgendwie so. Und selbst als ich in Tokio stand das erste Mal, dachte ich auch nach 3 Wochen, okay, jetzt reicht's, ich bin nach Hause.
Was machst du dann, wenn du da in Tokio bist oder in Japan?
Vorrangig esse ich unglaublich viel, noch mehr als in meinem normalen Leben, wo ich auch schon viel esse. Aber ich esse viel und dann gehe ich sehr viel einkaufen, weil ich bin sehr klein, ich bin 1,50 Meter und in Deutschland passen mir wenig Dinge und es gefallen mir auch einfach wenig Dinge, weil alles hier immer schwarz und grau ist. Und deswegen gehe ich sehr viel einkaufen, aber ich gehe auch beten im Tempel. Ich bin buddhistisch aufgewachsen und das bleibt dann doch irgendwie hängen, so sehr Agnostiker, wie man dann sein will. Irgendwie, wenn man vorm Tempel steht, betet man doch nochmal und schmeißt 100 Yen rein. Man weiß ja nie.
Just in case.
Just in case. Und sonst einfach die Stadt inhalieren, mich mit Freunden dort treffen. Gute Freunde von mir sind rübergezogen, haben geheiratet, machen jetzt Babys.
Was man halt so macht, wenn man verheiratet ist. Muss man nicht verheiratet für sein, aber egal. Wie groß ist denn die japanische Community in Berlin?
Recht groß. Also in Düsseldorf ist sie auch sehr groß, aber wir haben hier die Künstler-Community und in Düsseldorf sind mehr so Banker und Börsenleute und die Geschäfts-Salaryman, sagt man ja so schön. Und hier ist die japanische Community gar nicht so klein, wie man denkt. Wir haben ja auch sehr viele gute japanische Restaurants in Berlin und auch viel Fusion Kitchen und es gibt schon jeden Monat japanische Veranstaltungen, zu denen man gehen kann.
Wenn man, da muss man wahrscheinlich dann Japanisch verstehen, oder?
Nee. Die lernen ja auch Deutsch und Hand und Fuß und Englisch und bestimmt gibt es noch eine Sprache, die man sprechen kann. Ansonsten Google Translate.
Sprichst du denn Japanisch?
Ich gehe jeden Dienstag zur Volkshochschule und lerne. Aber es ist sehr schwer.
Ja, das glaube ich. Wir hören jetzt einen weiteren Song, den du mitgebracht hast und danach geht's weiter hier mit jetzt erstmal Bonaparte, Ride in My Head.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Bunt, laut und anders. Von einer abgebrochenen Modelehre schaffte es die Designerin Melissa Lee zu einem eigenen Geschäft und einer Karriere als Fashion-YouTuberin. Heute ist sie zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Im Wedding hat sie kürzlich ein eigenes Geschäft, Mademoiselle Opossum, eröffnet. Im Netz warten wöchentlich Hunderttausende auf ihre Style- und Schminkideen. Dort präsentiert die erfolgreiche YouTuberin Melissa Lee ihre Mode rund um glitzernde Einhorn-Plateauschuhe. Die Inspiration für ihre speziellen Outfits holt sich die junge Berlinerin aus der japanischen Popkultur. Mit dem Cosplay zum Beispiel, also Verkleidungs-, Frisuren- und Make-up-Trends, die sich an der Manga- und Videospielästhetik orientieren. Melissa Lee, heute bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. Schneide ich hinterher raus. Nicht. Zweite Halbzeit zu hören, jeden Sonntag von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Heute geht's hier um Kawaii, um japanische Popkultur mit Melissa Lee. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Melissa, jetzt haben wir über deine 2 YouTube-Kanäle gesprochen. Gibt's noch mehr?
YouTube-Kanäle gibt's nicht noch mehr.
Reicht auch, oder?
Die Viva Top 100 gibt's noch. Die gibt's sogar im Fernsehen, Mensch.
Stimmt. Wie lange machst du das jetzt?
Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube 1-2 Jahre.
Es gibt ja Leute, die nicht mal wissen, dass es Viva noch gibt.
Ja, das stimmt. Aber ein Vögelchen zwitscherte mir, dass vielleicht MTV zurückkommt.
Oha.
Oha.
Oha. Musikfernsehen.
Ja.
Kommt wieder zurück. Laufen da noch Musikvideos? Oder wie funktioniert das heutzutage? Ich weiß es echt nicht.
Also in meiner Sendung, ganz klassisch Charts, gibt es immer eine Interviewsituation. So ein bisschen wie das, was wir gerade machen. Nur im Bewegtbild. Und dann laufen dazwischen die Charts.
Wie schaffst du es denn bei dem Moderationsjob und bei den YouTube-Clips, die du machst und teilweise ja auch selber produzierst, dann noch einen Laden zu haben? Du hast vorhin erwähnt, du hast einen eigenen Store hier in Berlin. Der ist wo? Kann man ein bisschen Werbung machen?
Mademoiselle Opossum heißt der. Der ist S-Bahnhof Gesundbrunnen. Gleich bei Google das erste Ergebnis. Ha, ohne Maschinenoptimierung. Das kann auch klappen, wenn man einen sehr komplizierten Namen auswählt, den sonst keiner hat. Den kann aber dann auch keiner schreiben. Aber Google schafft das trotzdem. Und wir haben ja nur 2-mal die Woche offen, nur Mittwoch und Freitag. Und den Rest der Zeit habe ich dann Zeit für viele andere Dinge und natürlich viele Praktikanten, wie alle Modeunternehmen in Berlin.
Viele Praktikanten, wie viele denn?
1-2.
Okay, das heißt, dieser Laden ist gleichzeitig deine Werkstatt?
Genau, also er ist auch sehr klein und dort drehe ich auch meine YouTube-Videos meistens, manchmal drehe ich auch zu Hause. Also wenn man sowas Gestreiftes im Hintergrund sieht mit viel Klamotten, dann ist es der Laden.
Ich habe dich ja jetzt schon öfter auf so Veranstaltungen erlebt und es passiert dann relativ häufig, dass eine Traube junger Menschen um dich rum ist und die üblichen Selfies machen will und so. Passiert dir das dann auch, dass Menschen vor dem Laden stehen und klopfen und sagen, hey, ich würde mal...
Ja, total. Also lustigerweise manchmal auch sonntags. Wo ich mir denke, hier hat doch jedes normale Geschäft zu. Wie kommt ihr jetzt darauf?
Die wissen das.
Ja, wirklich, die wissen das, die riechen das, dass ich da bin.
Wahrscheinlich hast du das irgendwann mal erwähnt in einem Clip oder so. Das ist ja diese ganze YouTube-Welt ist ja was, was viele, viele Erwachsene meines Alters und auch noch jünger so A, nicht so richtig auf dem Schirm haben und B, nicht verstehen. Also wenn man jugendliche Kinder hat, dann weiß man, die hängen die ganze Zeit vor YouTube und was machen die da und so. Ich weiß von meinen eigenen Söhnen, dass die alle wirklich verschiedenstes gucken, also wirklich auch tatsächlich manchmal halt unterhaltsames, dann aber auch so How-To-Videos, also wie bei dir, wie interessieren sich dann dafür, wie man irgendwas macht oder Skateboard-Tricks oder whatever, was ich nicht mehr sagen will in dieser Sendung. Das ist so blöd, whatever zu sagen. Ich entschuldige mich. Ich bitte um Entschuldigung, weil man kann sich nicht selber entschuldigen. Egal.
Doch, von der Schule. Wenn man 18 ist.
Ja, das stimmt. Kann man das nicht schon früher? Jedenfalls, also da gibt es unterschiedliche. Das ist ja so eine Welt, die viele Eltern und viele Erwachsene nicht verstehen. Du bist damit aufgewachsen. Wann hast du angefangen mit deinen Videos?
Ich bin da selber nur reingerutscht. Ich war ja zuerst Modedesignerin und dann gab es damals einen Kanal, der hieß Enter Berlin und die haben Künstlerporträts gemacht in Berlin und Mainz war eins davon und das kam so gut an. Der wurde damals von der UFA produziert, dass die UFA meinte, hey, willst du nicht bei uns als Moderatorin anfangen? Und auf einmal war ich da Moderatorin aus dem Nichts und hatte meine eigene Sendung und dann lief das aber irgendwann aus und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt diese Fanbase. Was mache ich damit? Ich mache jetzt was Eigenes.
Was ja eigentlich total krass ist, dass man wirklich mit diesem Vehikel Internet und dann YouTube im Speziellen irgendwie wirklich seinen eigenen Kram machen kann, seine eigene Nische finden kann. Jetzt gibt es ja aber seit geraumer Zeit gibt es ja diesen ganzen Bohai um Influencer, gerade auf Instagram und so. Wenn man da mal so reinguckt, dann ist man ja teilweise am Verzweifeln, ob der Beklopptheit, also wirklich, also es gibt auch tolle Sachen.
Ja, aber es gibt auch viel Crap.
Es gibt sehr viel Crap und auch viele, speziell junge Mädchen, die sich mit so in dieser ganzen Fashion- und Beauty-Szene und so, und wo dann, also Product Placement nochmal ganz anders als bei dir stattfindet. Also wo wir wirklich so Auspackvideos von einem Kajalstift oder so. Ich meine, weiß nicht, habe ich jetzt nicht so den persönlichen Bezug zu, aber so ist schon manchmal absurd. Und diese Leute kriegen aber, je nachdem wie viel Follower oder Abonnenten sie haben, teilweise wirklich viel Geld. Wie betrachtest du diese ganze Entwicklung, diesen ganzen, dass jetzt Media-Agenturen auf Menschen zukommen, die einfach nur Fotos auf Instagram posten?
Ja, man versucht ja immer, die Leute zu erreichen und einerseits finde ich es sehr gut, weil das Geld von den großen Konzernen nicht wieder an einen großen Konzern geht, sondern das an mehrere Leute verteilt wird und Privatpersonen. Also ich glaube, da gibt es einerseits ein bisschen weniger Lobbyismus, aber andererseits auch ein bisschen mehr, weil man sich natürlich auch Follower hin und her schieben kann. Und einer der Gründe, warum diese ganzen Beauty-Mädchen alle so groß werden, ist, die machen alle das Gleiche, mehr oder weniger, und machen alle miteinander Videos und dann gibt es halt diesen Schneeball-Effekt.
Ah, okay.
Und deswegen werden die alle so schnell so groß. Und wenn man was sehr Nischiges macht, wo man eh schon wenig Leute erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, jemanden zu finden, der auch das Gleiche macht, um die gleichen Leute zu erreichen. Und deswegen wird das alles ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das verschiebt sich alles nur. So wie man damals sagte, Radio stirbt wegen Fernsehen, Fernsehen stirbt wegen Internet und die ganzen alten Fernsehbosse haben ganz viel Angst vor uns und fühlen sich bedroht. Aber das müssen sie gar nicht. Wenn sie besseren Content im Fernsehen machen, müssen sie auch nicht so viel Angst haben.
Genau. Einfach liefert mal Qualität, ey.
Ist so.
Ja, ist wirklich so. Also ich habe neulich gab es so eine interessante Diskussion, weil ich wirklich aus so einer Laune raus abends auf Twitter geschrieben habe, dass ich den Eindruck habe, dass diese ganzen neuen Netflix-Produktionen, die ja jetzt Eigenproduktionen sind und wirklich in Massen kommen und so, und dass ich mich irgendwann vielleicht gemerkt habe, so toll ist das irgendwie alles nicht, das alles so, das kommt mir so konstruiert vor oft. Also da gibt es dann die Serie für jede Zielgruppe gibt es irgendwie so eine eigene Serie und irgendwann habe ich gedacht, boah, das ist schon auch ganz schön Zeitverschwendung, was ich hier mache, wenn ich mir das alles reinziehen will. Das ist ja auch Quatsch, das muss man ja nicht alles sehen. Aber wo ich festgestellt habe, es geht letzten Endes natürlich um die Qualität und das kann, egal ob das jetzt ein Fernsehsender ist oder ein Radiosender.
Oder das Internet.
Das hört ihr ja hier. Ne? Also wenn die Qualität stimmt, dann ist einfach...
Dann läuft das auch, ja, auch wenn es nicht ist.
Genau. Was hören wir jetzt? Wir hören jetzt ebenfalls von dir ausgesucht mitgebracht Scott Bradleys Postmodern Jukebox mit Paper Planes. Featuring Robin Adele Anderson.
Das ist ein sehr langer Name. Habe ich extra nur ausgewählt, um dich zu ärgern.
Das ist schön. Muse mit Can't Take My Eyes Off You. Ebenfalls ausgesucht vor dieser Sendung von Melissa Lee, die zu Gast im Studio ist. Ich habe ja gedacht, du packst uns hier alles mit K-Pop voll.
Nee, nur Twice, aber die haben ja sogar japanisch gesungen. Nee, ich mag auch viele andere Musikrichtungen. Das Einzige, was ich nicht höre, ist deutscher Hip-Hop.
Das Phänomen K-Pop kann man aber schon noch mal so ein bisschen...
Ja, es ist absurd. Das ist ja, also K-Pop, ne, koreanischer Pop und Hip-Hop, ist so durch die Decke gegangen. Jetzt kommt bald G-Dragon, hat die O2 World gefüllt. Und das ist nicht sein einziges Deutschland-Konzert, das muss man dazu sagen. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Und die Fans sind auch so obsessiv und so treu. Wenn wir auf Viva die Tweet-Clips haben, ist damit auch alles zugespammt. Also wie man so seine Zielgruppe binden kann, da können ein paar große Agenturen noch was lernen.
Das muss man jetzt nochmal wiederholen. Also die O2 World, hast du noch mal O2 World?
Ach nee, scheiße, es ist die...
Die heißt doch jetzt Mercedes-Benz Arena.
Mercedes-Benz Arena.
Also, aber ich muss selber rausgucken, vielleicht heißt das ja inzwischen auch Toyota Zirkus oder keine Ahnung. Das ist halt genug... Namen genannt. Jedenfalls
irgendein großer Konzern.
Das ist ja der Trick an den Hallen, dass man dann irgendwie den Namen der Firma sagen muss. Jedenfalls in der Mercedes-Benz Arena. Ich glaube, wie viele Leute gehen da rein? 50.000?
Ja.
Ja, so in dem Dreh wahrscheinlich sogar je nach Bestuhlung so ein bisschen mehr. Und da hat wer bitte ausverkauft gespielt?
G-Dragon heißt der gute Mann. Das Konzert kommt, glaube ich, noch. Und der ist Teil einer Boyband, Big Bang heißt sie, und die sind sehr berühmt in Japan und Korea. Südkorea muss man immer dazu sagen, in Nordkorea geht es nicht so ab, da geht es anders ab. Das wäre auch mal interessant, ne? Wenn so eine nordkoreanische Band richtig durchstarten würde und dann auf Welttournee geht.
Dürfte sie dürfen? Weiß ich nicht.
Nein, die würde wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, würde ich auch nicht machen.
Naja. Oh, lass uns nicht über Nordkorea reden. Das wird,
boah, voll der Downer.
Wo waren wir? Ach so, genau. Aber dieser Mensch, wo du sagst, geht total durch die Decke, mega berühmt. Ich habe noch nie von gehört, was jetzt auch nicht so viel heißen muss in meinem Alter. Aber ich finde es total faszinierend, dass dann solche Pop-Acts, die wir hier eigentlich gar nicht kennen, dann da Zehntausende hinziehen.
Ich glaube, das ist ja auch so.
Nee, erzähl du.
Ich glaube, in Zeiten des Internets ist der große Vorteil, dass man sagen kann, man sucht sich genau den Content, der einen interessiert. Und deswegen können so Phänomene, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht möglich waren, so durch die Decke gehen, weil durch YouTube gibt man einfach ein, ich möchte koreanische Musik hören und dann geht's halt los. Und der Algorithmus von YouTube schlägt dir dann 20.000 andere vor und auf einmal findest du den einen Typen, den du ganz toll findest und dann guckst du alles von ihm und likest jedes Video und bist dann halt obsessed.
Wie das halt so ist.
Mit 12, 14, 16.
Ja, danke, dass du das dazu gesagt hast. Das ist ja wirklich so ein Teenager-Phänomen, wirklich so wahnsinnig Fan sein. Hattest du so eine Phase, als du...
Boah, ja, richtig schlimm.
Echt?
Mein erstes Konzert, zu dem ich wirklich gereist bin, war von einem japanischen Artist, Miyavi heißt der. Und ich habe sehr lange nicht geschlafen, weil ich davor Statist war bei einem ziemlich blöden Musikvideodreh, weil Musikvideodrehs sind immer blöd. Selbst wenn es mein eigener wäre, würde ich auch sagen, war blöd. Und bin dann in den Zug, hatte natürlich keine Kohle, bin dann 8 Stunden mit einer Freundin nach Bonn gefahren, über Nacht im Regio, saß dann ewig vor der Halle. Wir hatten natürlich keine Kohle für Hotel, also haben wir die Nacht im McDonald's verbracht, bis sie uns rausgeworfen haben. Wollten dann am Bahnhof pennen. Da pennten aber schon lauter andere Leute, denen es genauso ging wie uns. Und wir waren sehr fertig, aber es war eins tatsächlich der besten Konzerte, auf denen ich jemals war.
Echt?
Ja, weil Leute, es war das einzige Europakonzert und Leute aus ganz Europa sind angereist, nur um ihn zu sehen. Und die Stimmung war einfach so toll.
Ich bin fasziniert. Wenn das nächste Mal irgendwie sowas ist, ich glaube, wenn du mal so einen Tipp hast, ich würde das gerne mal sehen.
Ja,
also
nächstes Mal sag
hier,
ich Bescheid.
Hier der, wie hieß er gleich?
G-Dragon.
G-Dragon. Das kann man sich ja eigentlich merken. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. G-Dragon, wie man es denkt, ne? G-Dragon. Das ist schon faszinierend. Das ist so ein bisschen wie diese E-Sports-Veranstaltungen, wo man auch irgendwie das hat man so nicht auf dem Schirm.
Auch Koreaner.
Ja.
Das sind ja auch meistens Koreaner, aber die spielen ja dann irgendwie um 6 Millionen ein Videospiel.
Da kann man dann schon mal eine Halle mitfüllen, jo. Wenn Leute dabei zugucken, wie man 6 Millionen gewinnt. Oder auch nicht. Nächster Song, den du dir gewünscht hast, kommt. Es hat nichts mit K-Pop zu tun. Es kommt von Florence and the Machine. Shake It Out. Heartland war das von Tom Walker. Jetzt haben wir es ein bisschen verplaudert, weil wir müssen unbedingt. Deswegen habe ich dich eigentlich ursprünglich eingeladen über das Kawaii-Festival. Sagt man Kawaii oder Kawaii?
Eigentlich sind es ja 2 I. Kawaii. Kawaii.
Kawaii. Okay. Puh.
Aber das ist so schwierig, ich sag auch immer nur Kawaii.
Okay, jedenfalls das Kawaii-Festival. Meine Güte. Hoffentlich hört uns kein Muttersprachler zu. Und, egal. Das dein Freund Flo und du vor wenigen Wochen veranstaltet habt. Und das war so eine Idee, dass diese Festivals gibt es im koreanischen, japanischen Raum irgendwie schon länger. Und ihr habt gesagt, wir machen das erste in Berlin.
Genau, also es gibt klassische Manga- und Anime-Conventions, die sind auch sehr groß, zum Beispiel die Konichi, 40.000 Menschen, die da zusammenkommen. Aber es gab keine, die sich mit Mode und Kunst befassen. Also wir wollten so ein bisschen so eine Artifati-Veranstaltung sein, so ein bisschen wie ihr der Artifati-Sender sein wollt. Und offensichtlich ist es ja gut.
Ja, ich gebe das mal so weiter. Das ist total richtig, das ist gut.
Dass es sowas gibt. Und wir dachten, jo, lass es doch mal machen. Und es ist eigentlich aus einem Unfall entstanden, weil ich jedes Jahr eine Mondschau mache und die letzten 2 Jahre war das im YouTube-Space und ich dachte, hey, wird mal Zeit für was Neues. Dann waren kurz die Videodays, das ist so eine YouTube-Veranstaltung. Ah, wir wollen das vielleicht bei uns machen. Hat alles nicht geklappt. Dann war die Fashion Week vorbei und dann stand ich da und dachte, okay, da muss ich ja jetzt was Eigenes machen. Und dann ist es einfach komplett eskaliert und aus dem Ruder gelaufen und dann war es auf einmal ein ganzes Festival.
Und dann habt ihr innerhalb weniger Tage, und das finde ich das irre, 500 Tickets dafür verkauft. Ich meine, das muss man sich wirklich mal, deswegen habe ich gesagt, wir sollten uns mal unterhalten für diese Sendung. Ich möchte, dass das alle Kulturinteressierten da draußen mal sich irgendwie wirklich bewusst machen. Und zwar, es hing, soweit ich es mitgekriegt habe, ihr habt ganz tolle Plakate gehabt, aber es ist nicht so, dass ihr die Stadt zugepflastert habt oder so.
Es war total blöd. Wir haben klassische Werbemittel drucken lassen, haben Geld dafür ausgegeben, Plakate, Flyer. So, aber vorher hatte ich schon ein Video gemacht und hatte das angesagt. Und dann haben das noch ein paar Freunde von mir geteilt, die auch sogenannte Influencer sind, Instagramer, YouTuber, die auch mit dabei waren. Und es war alles ein super Schnellschuss, 1,5 Monate. Und dann einen Monat vorher haben wir das alles angesagt. Und dann waren die Tickets einfach so schnell weg, dass wir jetzt immer noch in meinem Laden, weiß ich nicht, wie viele Poster und Flyer
3000 Poster, super.
Ja, wirklich. Und ich habe auch einen Online-Shop und in jeder Bestellung kommt jetzt immer so ein Poster mit rein, weil ich die nicht wegwerfen will. Aber die Leute freuen sich. Und klassische Werbemittel, haben wir festgestellt, dafür brauchen wir nächstes Jahr kein Geld ausgeben.
Das ist schon sehr, sehr spannend. Und das ist eine ganz eigene Community, die da entstanden ist. Und was passiert denn? Also du hast gerade gesagt Mode und Kunst. Ich war da, ich habe mir das angeguckt, fand es großartig, obwohl ich ja keinen... Ich sehe ja total langweilig aus, wenn man dann zwischen diesen ganzen bunten Menschen plötzlich ist. Und dann denkt man, Alter, kannst du ja auch mal wieder in den Spiegel gucken. Hab aber zum Beispiel da Kunst gekauft von jemandem, der ganz tolle, kleine, crazy Bilder gemalt hat, die ich ganz toll fand und der sich wahnsinnig gefreut hat, dass wir da gleich am Anfang gesagt haben, oh, das ist aber schick, das nehme ich. Und genau, was passiert? Was ist da passiert alles? Also warum sind die Leute da hingekommen? Was hat man da geboten bekommen auf dem Kawaii-Festival?
Also wir hatten ausnahmsweise mal sehr gutes Essen, weil auf Conventions gibt es eigentlich immer nur Scheißessen. Mhm. Und alle sind immer so, oh, jetzt muss ich hier den Fraß essen, hätte ich mir mal eine Stulle gemacht. Nee, wir hatten tatsächlich sehr gutes Essen, Gobento, Cooking Mama, Samurai Spoon. Das sind alles Sachen, von denen ich auch selber gekostet habe und für gut befunden. Die habe ich eingeladen, die hatten Gott sei Dank auch alle Bock. Und dann hatten wir verschiedene japanische Künstler, aber auch europäische Künstler, die so ein bisschen in der asiatischen Popkultur angesiedelt waren. Honeyboy zum Beispiel, Horrorkissen heißen die, die werden den meisten Leuten nichts sagen, die nicht in der Szene sind. Und die haben dann die Halle gefüllt mit verschiedenen kleinen Ständen. Und natürlich, ich habe dort auch meinen Kram verkauft. Und dann hatten wir eine große Bühne und da fanden den ganzen Tag Panels statt. Weil ich habe gesagt, jeder Influencer, der kommt, muss auch was tun. Es wird keine Autogrammstunde geben. Ich möchte keine langen Schlangen, sondern wenn ihr kommt, dann macht auch was für euer Nicht-Geld, weil wir niemanden bezahlt haben.
Genau, ihr kriegt kein Geld, aber müsst dafür was tun.
Aber es was tun.
Geiles Konzept. Und was haben die dann gemacht? Was gab es da für Vorträge? Oder
wir hatten zum Beispiel Do's and Don'ts in Japan. Wir hatten die Entwicklung von...
Also das heißt, wenn ihr nach Japan fahrt, dann was soll man auf keinen Fall tun und was
genau,
woran muss
Beispiel
man sich gewöhnen?
Steck nie deine Stäbchen aufrecht in den Reis, weil das wird nur auf den Altar gestellt, wenn jemand gestorben ist. Und okay, alle wären am Tisch so, oh Gott, schnaub dir nicht die Nase. und so. Also es gibt so ein paar Stolperfallen. Chin Chin zum Beispiel oder Manko. Viele Muttersprachler werden jetzt lachen. Das ist eine böse Bezeichnung für ein weibliches Geschlechtsteil. Mhm. Also es sind so lustige Sachen einfach. Und was hatten wir noch? Ja, Do's and Don'ts. Dann die Entwicklung von Sanrio. Das sind die Leute, die Kawaii Maskottchen machen, zum Beispiel Hello Kitty. Mhm. Das kennt man, glaube ich, in Deutschland sehr gut. Und wie sich das aus den 80ern bis jetzt entwickelt hat, also auch ein bisschen gehobenere Panels, könnte man sagen. Ja, und viele andere coole Sachen.
Und die Reaktion, was ihr habt ja danach, also ich habe es dann online mitgekriegt, dass die Leute wirklich ganz herzallerliebst begeistert waren und total glücklich waren, weil es ja auch so ein bisschen so ein Gathering ist, also so ein Zusammenkommen. Natürlich erkennen sich Menschen, die sich damit auseinandersetzen, weil die Kleidung sehr auffällig ist, häufig. So, aber dass man dann wirklich mal so einen Treffpunkt hat, hatte ich den Eindruck, das war so ein Novum.
Genau, und dass es eine Zone gibt, so ein Safe Space, wo keiner gejudged wird und wo alle sich wohlfühlen. Wir haben sehr viele Sicherheitsleute gehabt. Tatsächlich, mein Vater hat eine Kung-Fu-Schule Lee.
Super.
Deswegen war das nicht so schwer.
Mein Vater Bruce?
Nein, leider nicht. Wäre aber witzig gewesen. Naja, und den rief ich an und war so, Papa, hier, ich brauche Security. Also kein Problem, ich rufe die Kraft-Mager-Leute an. Die sind dann vom Studio Core rübergekommen. Also da wäre man wahrscheinlich gleich getötet worden aus Versehen. Also das finde ich ist immer sehr wichtig, dass alles sicher ist. Und die waren alle so happy und so herzallerliebst und haben sich alle bedankt und ja, meinten, das war die beste Veranstaltung meines Lebens. Also klar, wenn man erst 14 ist, ist das schnell gesagt. Aber trotzdem großes
Kompliment. Nach meiner Geburt. Der wichtigste Moment.
Und ja, auch im Endeffekt die ganzen Fotos dann zu sehen und Leute, die schreiben, mach dies bitte nächstes Jahr nochmal und ich komme auf jeden Fall. Und wir hatten auch im Vorfeld ganz herzzerreißende Anrufe und E-Mails, wo die Eltern verpeilt haben, die Tickets zu kaufen und die Tochter dann 2 Tage lang in ihrem Zimmer sich eingesperrt hat und geweint, weil sie schon ihr Outfit fertig hatte und dann eine Woche nicht mit ihrem Vater geredet hat und sehr, sehr viel Drama auch im Vorfeld, aber nächstes Jahr verkaufen wir auch mehr Tickets.
Es wird also eine Wiederholung geben. Wir hören jetzt einen Song, musst du mir auch was zu erzählen, Chiari Pamiu Pamiu, sage ich jetzt einfach so, als wüsste ich, wovon ich rede. Was genau ist das?
Das ist, man sagt so ein bisschen die Queen of Kawaii, eine Japanerin, die sich aus den Straßen als Model hervorgetan hat und dann Stilikone wurde. Und dann hat ein Künstler sie entdeckt, der auch in Harajuku, das ist der Innenbezirk in Tokio, angesiedelt ist. Sebastian Matsuda heißt er. Falls ihr gerade nach Amsterdam fahrt, der macht da eine schöne Ausstellung. Und der hat sie entdeckt und meinte, hey, lass doch mal ein Musikvideo machen. Und eins ihrer ersten Musikvideos, nämlich das, was wir jetzt hören, Pon Pon Pon, ist so durch die Decke gegangen und so viral und hat so viele Leute so sehr ins Herz getroffen, dass sie jetzt ja immer noch Stilikone ist und jedes Musikvideo wird sehr aufgeregt empfangen und es gibt Reaction-Videos dazu und Flo und ich sind extra nach London gefahren, um uns das Konzert anzugucken, denn es gab keins in Deutschland.
Das war, jetzt muss man kurz sagen, Reaction-Videos sind YouTube-Videos, wo Leute sich dabei filmen, wie sie auf ein YouTube-Video reagieren.
Genau.
Es ist schon eine crazy Szene, sag mal ehrlich. Also, Chiari Pamiu Pamiu mit Pon Pon Pon. Melissa, ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen mehr hören über diese Community, über diese Szene, über diese jungen, aber jetzt auch nicht nur jugendlichen Menschen, die da kommen zu so einem Kawaii-Festival, was ihr veranstaltet habt und nächstes Jahr auch wieder veranstalten werdet. Ich bin ja da Beobachter, ich komme ja da vor, als ob ich irgendwie meine Töchter abhole. Ich habe keine Töchter, aber so irgendwie so hab das aber wirklich mit Spannung verfolgt, weil ich es wirklich ganz, ganz interessant finde, wie sich so Kultur, obwohl die Werbung so schnell geworden ist und so schnell so underground auch aufgesogen wird, so oft und so. Und wie es aber trotzdem immer wieder gelingt, dass so manche Sachen unterm Radar stattfinden. Noch, muss man ja dazu sagen, das kann sich natürlich alles ganz schnell ändern. Jetzt sind ja diese vielen oft sehr bunt und mit eigens geschneiderten Kleidern und Accessoires und so ausgestatteten Menschen. Es ist aber nicht alles nur happy, habe ich den Eindruck.
Nee.
Also da ist schon auch nochmal was anderes dahinter und kannst du versuchen, das in Worte zu fassen? Also ich habe zum Beispiel schon auch so ein paar, doch auch schon so ein paar Ritzspuren an Armen und gesehen und so. Und das, ich habe ja sowieso den Eindruck, dass die aktuelle Generation von Teenagern auch, dass da auch eine gewisse Traurigkeit oft mitschwingt bei so einigen Szenen.
Naja, als jemand, der Dinge mag, die nicht dem Mainstream entsprechen, gilt man ja schnell als Außenseiter. Und ich versuche den Leuten immer zu sagen, hey, Schule ist zwar schlimm, ist aber irgendwann auch vorbei. Und passt euch deswegen nicht an. Alles ist irgendwann vorbei und dann könnt ihr nur noch mit den Leuten abhängen, die ihr mögt. Im Idealfall. Und klar, Ritzspuren auf jeden Fall. Ich hatte auch 2 Models dieses Jahr dabei, die auch Ritzspuren haben, weil ich finde, wenn das zu einem Menschen gehört und wenn das eine Phase ist, die er vielleicht sogar überwunden hat, warum sollte man das dann verstecken? Das heißt ja nur, dass du stärker bist als das, was damals war. Und genauso wie ich auch ein bisschen dickere Mädels dabei habe und dünnere, weil ich einfach diesen Mainstream so langweilig finde. Und deswegen finde ich es doppelt wichtig, auch auf YouTube den Leuten zu sagen, hey, wir schaffen hier ein Refugium für euch, wo ihr Gleichgesinnte trefft, wo ihr euch vielleicht auch über solche Sachen austauschen könnt. Ursprünglich hatten wir auch ein Panel über Mobbing und wie man damit umgeht. Mhm. Hat leider nicht so richtig geklappt, weil die Speakerin dann nicht konnte. Aber das sind auch Themen, die wichtig sind. Und wenn man auf eine gewisse Art und Weise seinen Schmerz nach außen trägt, kann das ja auch bunt sein. Und jegliche Form von Kreativität, die dich von deinem Schmerz ablenkt, ist immer gut und sollte gefördert werden.
Was hast du für einen Eindruck, kann man sagen, kann man diesen Schmerz verallgemeinern? Kann man sagen, das ist, was junge Menschen am meisten beschäftigt im Moment und was, oder ist das so ein diffuses, wie es bei Teenagern immer gab und gibt?
Na, jeder hat ja mit was anderen zu kämpfen. Bei dem einen ist es die Familie, bei dem anderen ist es vielleicht gar nichts und ihm geht es trotzdem schlecht. Mhm. Und ich glaube, verallgemeinern ist in dem Fall immer super schlecht, aber zusammenkommen und den Schmerz kurz vergessen, ist immer gut.
Das sind positive Worte zum Abschluss dieser Sendung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das schwerste Thema ans
Ganz
Ende gepackt habe, weiß ich auch nicht. Es war keine Absicht. Okay, jetzt lass uns noch mal kurz, mit was können wir denn noch mal...
Mein Buch!
Dein Buch!
Mensch.
Natürlich, das Buch! Um Gottes Willen, was wir alles vergessen haben. Schön, dass wir die letzten 2 Takes dafür nehmen, das Festival und das Buch. Aber das Buch kommt ja erst noch.
Genau, aber man kann schon vorbestellen. Kawaii mit 2 i, Up Your Life heißt das. Ein schönes Bastelbuch, sehr bunt. Habe ich auch mit meinem lieben Freund Flo zusammen gemacht. Und ein schönes Coffee-Table-Buch. Also selbst wenn man nicht bastelt, kann man sich auf den Tisch legen und jede Seite sieht anders aus.
Und das sind wirklich tatsächlich Bastelanleitungen?
Ja. Auch Kochanleitungen, also 4 Rezepte sind auch mit drin.
Und dann Mode der Rest oder auch andere Sachen?
Accessoires, auch Deko. Wir haben zum Beispiel ein Kissen, was aussieht wie ein Toast.
Was man halt so braucht.
Ja.
Ja, jeder sollte ein Kissen im Haushalt haben, das aussieht wie ein Toast.
Und ein Meerjungfrauenschwanz als Decke, wenn man liest.
Das habe ich gesehen, das ist total toll. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich da drin aussehen würde. Aber wir machen mal ein Foto. Nein, machen wir nicht.
Melissa, googelt doch mal Johnny Häusler und dann shoppt ihm eine Meerjungfrau-Flosse ran und dann ladet es hoch.
Genau, mach das aber schön auf Reddit irgendwo, wo ich es nicht mitkriege.
Nein, das ist irgendwie... Im Darknet.
Oh Gott, das macht irgendjemand nicht.
Ich freue mich jetzt schon.
Es gibt ja nicht viele, wahrscheinlich gibt es nicht so viele Fotos. Oh, ist ja egal, reicht ja so ein Porträt.
Ja.
Und dann irgendwie so ein... Die kleine Meerjungfrau. Naja, könnt ihr mal machen, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr erst mal mir schicken und ich überlege dann, ob jetzt... Nein, macht, was ihr wollt. Ist da im Internet, kannst du ja sowieso nicht... Kannst du
ja
nichts machen.
Kannst ja alles machen.
Ja. Machen ja alles. Sie verbreiten ja auch Fake News und so. Melissa, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich weiter viel Erfolg. Und wenn ihr das Buch mal sehen wollt und vorbestellen wollt, gibt's das alles auf deiner Homepage?
Ich habe gar keine Homepage. Das ist ja der Witz. Ich habe nur die Social-Media-Kanäle. Genau.
Naja. Braucht man ja auch nicht mehr heutzutage.
Ja,
die Webseite ist tot.
Jo.
Es gibt nur noch die Kanäle. Naja, dann guckt ihr einfach nach Breeding Unicorns und da findet ihr alle anderen Kanäle auch.
Genau.
Und ansonsten findet ihr Melissa auch auf Twitter, Facebook. Wobei Facebook wahrscheinlich nicht mehr so.
Ist auch nicht so.
Nee.
Instagram.
Naja, müsst ihr halt zusehen, wie er daran kommt. bis nächstes Mal.
Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
Die Yeah Yeah Yeahs zum Abschied ebenfalls mitgebracht von Melissa. A Date with the Night. Tschüss.